Mir samt Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Wenn ihr das Wort Fossil hört, an was denkt ihr da? Ja, wahrscheinlich geht's den meisten wie mir. Ihr denkt an Dino-Knochen, an Überreste, an Jahrtausende alte Abdrücke im Gestein. Mit Dinos können wir hier bei Mir samt Tier und im Tierpark Hellerbrunn leider nicht dienen, aber dafür mit lebenden Fossilien. Die gibt's nämlich hier zu sehen und um die dreht sich heute alles in unserer neuen Podcast-Folge. Was ist es genau? Wer ist es und was ist das Besondere daran? Und durch die Folge begleite ich euch mal wieder, Meschat Rautz. Und mein Gesprächspartner ist Erik Diener, Kurator im Tierpark Hellerbrunn. Erik, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, du bist auch so ein lebendes Fossil, das wäre irgendwie nicht so nett. Glaube ich, hört keiner so gern.
Ja, genau. Da denkt man, man ist direkt schon zum Aussterben verdammt. Aber die lebenden Fossilien, die wir uns heute anschauen werden, die zeigen uns genau das Gegenteil, dass man auch Millionen von Jahren überdauern kann, ohne sich zu ändern.
Ja, du bist definitiv jung genug, dass klar ist, dass es nicht ernst gemeint wäre, wenn man dich so anspricht. Du als Tierkenner, der uns heute mehr über diese besonderen Tiere berichten wird, hättest das aber, wie du gerade schon angedeutet hast, vielleicht eher als Kompliment genommen. Das sind ja eigentlich sehr erfolgreiche Tiere.
Genau, also wenn man sich so die Evolution anschaut und sich die echten Fossilien anschaut, Versteinerungen, dann schaut man sich ja oft die Dinosaurier an, alles, was es heute in der Form nicht mehr gibt. Das bedeutet aber meistens, wenn es heute nicht mehr gibt, dass es eben in der Evolution nicht so richtig erfolgreich war, dass es irgendwann andere Lebewesen gab, die sich dagegen durchsetzen konnten. Aber so ein paar Lebewesen, die haben es geschafft, seit Jahrmillionen, teilweise seit hunderten Millionen von Jahren, sich nicht zu verändern, weil sie einfach von Anfang an schon perfekt angepasst waren.
Die beständigsten, konservativsten.
Genau, also ein Fossil im eigentlichen Wortsinne ist ja eine Versteinerung, ein versteinertes Lebewesen. Wenn wir jetzt von lebenden Fossilien sprechen, ist es natürlich ein Widerspruch in sich, sondern das soll nur so ein bisschen illustrieren, dass sich die Tiere lange nicht verändert haben. Also wir finden teilweise Fossilien aus dem Erdaltertum und wenn wir dann diesen Steinabdruck neben so ein Lebewesen von heute halten, also beispielsweise neben so einem Pfeilschwanzkrebs, dann denkt man, oh, das ist doch 1:1, das ist doch das Allergleiche. Einfach dieser Eindruck soll das darstellen, lebende Fossilien.
Ja, ich finde ja, wenn ich über die nachdenke, am tollsten, dass die dann wirklich, ich nehme jetzt mal wieder die Dinos als Vergleich, also der Tyrannosaurus Rex hat sozusagen den Pfeilschwanzkrebs genauso gesehen wie wir. Also weiß jetzt nicht, ob die aufeinander getroffen sind, wahrscheinlich nicht so richtig. Aber trotzdem, zu der Zeit, wo noch so ein T-Rex auf der Erde war, sahen die schon aus fast wie heute.
Ja, und ich finde, das Abgefahrene ist ja wirklich, wenn man sich mal versucht, diese Zeiträume vorzustellen. Der Tyrannosaurus ist ja sozusagen der jüngste Dino noch. Den gab es vor 65 Millionen Jahren. Den Pfeilschwanzkrebs gab es schon vor 400 Millionen Jahren. Das ist irgendwie einfach eine unvorstellbare Zeitspanne, die Tiere überdauert haben, bis heute.
Jetzt sind wir hier im Aquarium in Hellerbrunn beim großen Becken mit den Haien.
Also der Hai, der gehört zu den Knorpelfischen. Und wenn man sich die Wirbeltiere anschaut, da haben wir ja verschiedene Klassen. Und die allerersten Wirbeltiere, die entstanden sind, also sozusagen unsere ältesten Urahnen, das waren die Knorpelfische. Die haben schon im Ordovizium, das ist also ein Zeitalter, das vor 450 Millionen Jahren begonnen hat, sind die schon durch die Meere gezogen und waren so erfolgreich, dass sie bis heute überdauert haben und hunderte von Arten hervorgebracht haben. Der Bauplan vom Hai mit dieser Haut, die diese Zähnchen hat, damit sie einfach so gut wie keinen Wasserwiderstand haben, die Flossenform, die Kiemen, dass sie lebend gebären waren, das alles hat im Prinzip dazu befähigt, der Top-Beutegreifer im Meer zu sein und das eben für 400 Millionen Jahre.
Also da hat die Evolution sozusagen mehr oder weniger gesagt, okay, das passt schon so, da brauche ich gar nicht viel Anpassung, sondern da ist schon alles perfekt.
Genau, und sogar wir Menschen schauen uns ja Dinge von den Haien ab. Also wenn man in der Bionik tätig ist, dann versucht man ja so physikalische Effekte von Tieren auf irgendwas Technisches zu übertragen. Und da ist ja die Haihaut so ein klassisches Beispiel. Die ist nicht einfach nur glatt, weil eigentlich würde man ja denken, je glatter man ist, desto besser ist es, wenn man so durchs Wasser gleitet, sondern die hat so ganz viele kleine verknöcherte Zähnchen. Also wenn man einen Hai berührt, dann fühlt sich der ja richtig, richtig rau an. Und diese Zähnchen, die machen eben Wasserverwirbelungen beim Durchgleiten durchs Wasser. Und diese Verwirbelungen, die reduzieren den Strömungswiderstand fast auf null, sodass, wenn sie durchs Wasser gleiten, dass sie ganz, ganz wenig Energie bloß verbrauchen. Und es hat kein anderer Fisch. Also die anderen Fische, die wir hier herumschwimmen sehen, die haben alle glatte Schuppen und eine Schleimschicht, was auch irgendwelche Vorteile für sie bringt. Aber diese Perfektion beim Wasserwiderstand, die haben bisher nur die Haie geschafft.
Die ziehen hier ja immer ihre Runden, müssen ja immer in Bewegung sein, glaube ich.
Die haben eben Kiemen, die nicht aktiv das Wasser durchpumpen, sondern die machen nur das Maul auf, dass das Wasser an ihren Kiemen vorbeiströmt und sie so den Sauerstoff aufnehmen. Also nochmal ein Energiesparmechanismus.
Deswegen also immer unterwegs. Jetzt sehe ich die fast immer, wenn ich hier bin, im Uhrzeigersinn kreisen. Hat es da irgendeinen Grund? Machen die das immer so oder ist das jetzt Zufall?
Also die richten sich ja an der Strömung aus. Die schwimmen immer leicht gegen die Strömung, dass eben das Wasser durch ihre Kiemen durchströmt. Und je nachdem, wie unsere Strömungspumpen hier gestellt sind, sieht man sie entweder rechts oder links rum schwimmen. Unsere Strömungspumpen, die folgen natürlich einem Timer. Deswegen, da kommst du ja immer zur gleichen Zeit zu uns. Dann siehst du die immer in die gleiche Richtung schwimmen.
Ah, okay. Praktisch zum Beispiel jetzt abends, nachts ist es dann andersrum und dann schwimmen sie eben die andere Richtung.
Genau. Manchmal ist die Strömung ja sogar ganz aus, wenn zum Beispiel ein Taucher reingeht von uns, um irgendwas zu richten. Und dann sieht man die Haie auch viel, viel schneller schwimmen auf einmal.
Ah, okay. Das ist ja auch spannend. Also sobald weniger Strömung ist, schwimmen sie schneller.
Da kann man sehen, dass die richtig Kraft haben und beschleunigen können.
Wer es vielleicht noch nicht weiß, Taucher geht rein, um manchmal die Scheiben zu putzen und eben ein bisschen was im Becken zu richten. So, das war das erste lebende Fossil, was wir gesehen haben hier in Hellabrunn. Aber es gibt ja einige.
Genau, wir können jetzt mal eine Stufe auf der Evolutionsleiter nach oben steigen und 100 Millionen Jahre nach vorne reisen.
Okay.
Mir sand Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.
Mir sand Tier, der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Ja, jetzt ist es hier wieder ein bisschen lauter mit den Wasserrohren, Wasserpumpen, aber dafür nehmen wir euch mal wieder hinter die Kulissen des Tierparks mit. Ich bin mit Erik beim Lungenfisch angelangt.
Wenn ich so an lebende Fossilien denke, dann denke ich immer an so ein Buch zurück, das ich in meiner Kindheit hatte. Das war halt ein Dino-Buch, wie das viele kleine Buben so hatten. Und da war auch so eine tolle Zeichnung, wie die ersten Tiere das Wasser verlassen haben und dann an Land gekrochen sind. Und da war dann so ein Fisch, das sollte so ein Quastenflosser sein, wie er sich so mühevoll aus dem Wasser an Land geschleppt hat. Und im Ende des letzten Jahrhunderts wurden ja tatsächlich dann Quastenflosser noch lebendig in der Tiefsee irgendwo vor Afrika entdeckt. Und es war dann so dieses, ja, hat das so ein bisschen so ein Hype ausgelöst, was ein lebendes Fossil eigentlich ist. Und hier in Hellabrunn haben wir einen sehr nahen Verwandten dieser Urfische, die sich aus dem Wasser zum Leben an Land weiterentwickelt haben. Und das ist der Lungenfisch.
So lang wie mein Arm?
Ja, der sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Salamander und einem Aal. An den Seiten erkennst du auch die vier Flossen, die er hat. Das sind im Prinzip die Vorläufer von unseren vier Gliedmaßen. Diese vier Flossen. Also der Lungenfisch hat im Prinzip alles angelegt, was man braucht, um aus dem Wasser an Land zu laufen. Auf diesen vier Flossen kann der sich an Land schleppen. Er hat Kiemen, um unter Wasser zu atmen, aber er hat auch Lungen. Also der muss alle 10, 20 Minuten an die Oberfläche kommen und einen tiefen Zug Luft nehmen, um zu atmen. Und der hat einen ganz nützlichen Trick, weil der kommt ja aus Afrika, wo die Gewässer oft austrocknen über Sommer. Der kann sich so ein Kokon bilden im Schlamm und im Boden ohne Wasser für ein halbes Jahr ohne Probleme überdauern und in der Zeit einfach Luft atmen.
Unglaublich. Ist es denn jetzt komisch, wenn ich sage, ohne den hätte es uns Menschen irgendwie auch nicht so richtig gegeben?
Das klingt irgendwie komisch, aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Also wenn du dich jetzt mal hier im Raum so umschaust, wir haben ja ganz viele verschiedene Fische. Was würdest du denn denken, was der nächste Verwandte zu diesem Lungenfisch hier ist? Also wir haben ja hier verschiedene Riffbarsche, wir haben hier Korallen, wir haben hier Bärblinge, hier haben wir Buntbarsche, hier haben wir noch Messerfische, das sind auch so quasi so lebende Fossilien. Was denkst du von allen Lebewesen, die sich hier im Raum befinden? Was ist der nächste Verwandte zum Lungenfisch?
Eher irgendwie ein Aal oder sowas.
Das war so ein bisschen eine Fangfrage.
Ich hab's schon befürchtet, aber ich war mal gern jetzt, okay, ich werde wohl nicht richtig liegen.
Wir beide sind die nächsten Verwandten von diesem Lungenfisch. Also der Lungenfisch ist viel näher zu uns Menschen verwandt als zu allen anderen Fischen.
Krass. Und warum sind wir jetzt eigentlich hier? Ist der gerade nicht draußen für die Besucherinnen und Besucher zu sehen?
Also wir haben auch einen ganz tollen, riesigen Lungenfisch, der deutlich über einen Meter groß ist, im Urwaldhaus zu sehen. Einen Leopardlungenfisch. Der hier ist nicht für die Besucher zu sehen, weil es ein ganz, ganz besonderes Exemplar ist. Wir arbeiten ja eng zusammen mit der Zoologischen Staatssammlung, die weltweit Forschung betreibt. Und der Kerl hier, das ist eine neu entdeckte Art. Also der wurde in Kenia, in Ostafrika, von einem Kollegen von mir, von dem Frank Glaf, entdeckt. Und der beschreibt ihn gerade wissenschaftlich, zu welcher Art der gehört.
Zu Forschungszwecken sozusagen wird der hier hinten im Aquarium gehalten und dann ist aber dann irgendwann, wird er draußen zu sehen sein auch?
Tatsächlich bauen wir gerade ein Aquarium hier unten bei uns, wo man den hoffentlich in den nächsten Monaten dann auch schön beobachten kann.
Okay, also wirklich ein besonderes Exemplar und uns so nah. Ja, wirklich, abgedrehte Sache, muss man schon sagen. Dann ziehen wir weiter, wo wir hoffentlich auch wieder ein bisschen besser zu verstehen sind, aber den wollten wir euch unbedingt auch zeigen.
Du suchst eine neue berufliche Herausforderung und du hast Lust auf einen Job im sinnstiftenden Umfeld von Artenschutz, Nachhaltigkeit und Umweltbildung? Hellabrunn bietet des Öfteren spannende Stellen an für ausgebildete Tierpfleger, Naturwissenschaftler, Handwerker, Mitarbeiter in der Verwaltung sowie Minijobs in den Kassen und beim Besucherservice. Auch deine Berufsausbildung in der Tierpflege oder Gärtnerei kannst du im Tierpark Hellabrunn machen. Schau mal vorbei auf www.hellabrunn.de/karriere. Es könnte sich lohnen.
Auf der Suche nach noch mehr lebenden Fossilien sind wir jetzt im Urwaldhaus gelandet. Und da sind welche, bei denen denkt man irgendwie schon, sie sind so ein bisschen urzeitlicher, sage ich mal, bei den Krokodilen.
Genau, du hast ja vorhin schon angedeutet, dass wir keine echten Dinosaurier hier bei uns haben. Aber das ist ja gar nicht mal so ganz korrekt, weil zoologisch systematisch haben wir dann doch zwei Tiergruppen, die den Dinosauriern relativ nahe stehen.
Die Vögel, glaube ich.
Genau, zu denen kommen wir nachher noch. Und noch so relativ nah sind eben die Krokodile. Wir waren ja gerade beim Lungenfisch, der ist im Zeitalter, das als Devon bezeichnet wird, an Land gekrochen und hat sich dann zu den Uramphibien entwickelt. Und die Amphibien haben sich dann wiederum weiter zu den Reptilien entwickelt. Und in dieser Epoche, also vor ungefähr 200 Millionen Jahren, da haben sich dann die ersten Vorfahren der Krokodile gebildet. Das waren Raubtiere, die eher an Land unterwegs waren, auf vier Füßen, relativ flink waren und da andere Reptilien erbeutet haben. Und irgendwann, als dann so die echten Dinosaurier das Land erobert haben, sind die Krokodile wieder zurück ins Wasser gegangen.
Also so ein bisschen verdrängt worden.
Genau, die haben sich dann angepasst als Lauerjäger im Wasser. Und ja, so während der Hochzeit der Dinosaurier, also während der Kreidezeit, so vor 100 Millionen Jahren, da hat sich das Krokodil, so wie wir es hier gerade vor uns sehen, also dieser Bauplan, hat sich da gebildet und perfektioniert.
Also es ist ja wirklich spannend, an diesen lebenden Fossilien kann man wirklich so ein bisschen einen Ritt durch die Evolutionsgeschichte machen und ja auch wirklich viel sehen, wie sich eigentlich die Tierwelt verändert hat in diesen Millionen Jahren.
Im Fall der Krokodile hat sich die Tierwelt um sie herum massiv verändert, aber sie selbst sind einfach gleich geblieben, weil es wunderbar funktioniert hat. Das Krokodil hat so ein paar wirklich total faszinierende Anpassungen an sein Leben als Lauerjäger im Wasser, die einfach funktionieren. Zum einen hat es eine Lunge, das es bewegen kann. Also das hat so zwei Muskeln, die an der Lunge ansetzen und damit kann sie die Lunge so von nach vorne oder nach hinten schieben oder nach oben und nach unten. Und das ist ein bisschen wie so ein Luftkissen, damit es im Wasser treiben kann. Also das kann die Lunge ausrichten und kann damit dann nach oben steigen oder nach unten sinken oder einfach schweben im Wasser und damit völlig ohne Energieeinsatz seiner Beute auflauern.
Du bist ja auch Kurator für Artenschutz. Wir wissen alle, Artenschutz, Tierschutz ist wichtig, liegt uns am Herzen. Aber wenn wir jetzt darüber reden und sagen, hey, die sind seit Millionen von Jahren, wir reden vorhin mit 400 Millionen Jahre, jetzt 200 Millionen Jahre, da ist es gleich, da denkt man ja umso mehr, ey, und jetzt machen wir irgendwas, dass das auf einmal gefährdet wird, was irgendwie 200 Millionen Jahre gut funktioniert hat und eben genau so war, der hat sich nicht anpassen müssen. Da merkt man wirklich erstmal, was wir da für ein Problem doch irgendwie sind.
Ja, das macht einen schon irgendwie traurig, wenn man sich überlegt, dieses Krokodil hat hier den Tyrannosaurus Rex überlebt, hat Kometeneinschläge überlebt, Massenaussterben, Klimawandel, natürlichen Ursprungs gab es ja auch schon oft in der Erdgeschichte. Und jetzt kommen wir und bauen da Dämme, jagen die für Handtaschen und so weiter und so fort. Es ist schon dramatisch, was für einen krassen Einfluss wir jetzt auf unseren Planeten haben, dass selbst solche Tiere des Erdaltertums dann in Schwierigkeiten kommen.
Genau, also vor allem, wenn man wirklich diese Zeiten mal bedenkt, wie lange das funktioniert. Jetzt vielleicht einmal nochmal am Krokodil, generell für diese lebenden Fossilien. Die brauchen ja wirklich was, was unglaublich gut ist. Du hast gesagt, bei den Haien, ey, waren super angepasst ans Wasser. Was macht die so aus?
Also das Krokodil braucht jetzt schon eine gewisse Wärme als Reptil, aber die Temperaturen in der Erdgeschichte, die sind ja immer so hin und her geschwankt. Also es gab auch schon oft in Europa Krokodile beispielsweise. Also auf der ganzen Welt kann man eigentlich Fossilien von Krokodilen finden. Ich war jetzt gerade vor kurzem in Holzmaden auf der Schwäbischen Alb während den Osterferien und da haben wir auch Fossilien rausgeklopft, meine beiden Söhne und ich, und haben da auch einen Krokodilzahn gefunden auf der Schwäbischen Alb. Und der ist ja da nicht irgendwie hingeflogen, sondern einfach so vor Millionen von Jahren gab es auch bei uns diese Krokodile. Und jetzt haben wir ja immer noch auf allen tropischen Kontinenten der Erde, also angefangen von Florida über ganz Amerika, ganz Afrika, Australien, Asien, bis hin in die Meere rein gibt es Krokodile. Also es gibt ja das Salzwasserkrokodil, das kann von Australien quasi durchs Meer nach Indonesien schwimmen, ist auch schon nachgewiesen worden. Also die sind einfach super erfolgreich und können auch ganz breite Lebensräume besiedeln, solange es da eben Wasser gibt und Wärme.
Aber man muss auch, ich sag jetzt mal fast, ein bisschen Glück haben bei der Evolution, dass da kein größeres Tier entsteht, was einen irgendwie verdrängt, was einen entweder selber frisst oder irgendwie viel besser im Jagen ist oder so. Also wie kam das? Ist das dann Zufall oder ist da auch irgendwie wieder ein System dahinter, dass ich eben nicht gefressen werde, verdrängt werde, irgendwie so?
Ja, in der Evolution kommt es ja gar nicht immer darauf an, wer ist der Stärkere, sondern letztendlich nur einfach, wer ist am besten angepasst an seine Umwelt und kann am besten überleben. Und da hat es ein Krokodil ein paar unschlagbare Tricks. Zum einen, es ist tatsächlich sehr schwer zu erlegen. Die Krokodile haben ja diese Hautknochen auf ihrem ganzen Körper. Also die haben wie so ein Kettenhemd. Die sind einfach sehr schwer zu töten. Also ein Beutegreifer tut sich da schon nicht leicht, so ein Krokodil zu erlegen. Zum anderen, dadurch, dass es im Wasser lebt, sehr lange die Luft anhalten kann und alles irgendwie erlegen kann, was teilweise bis zu der eigenen Körpergröße ist, ist es auch ein richtig erfolgreicher Jäger. Aber der richtige Trick ist, wie genügsam die sind und wie wenig die brauchen zum Überleben. Also man kennt es ja so ein bisschen aus diesen Dokumentationen so aus Ostafrika, wenn dann die Gnus und die Zebras über den Fluss schwimmen und dann kommt das Nilkrokodil und packt sich dann so ein Zebra. Das ist tatsächlich so, dass diese Krokodile vielleicht 2-3 größere Beutetiere im Jahr erlegen und ansonsten vielleicht mal einen Fisch, aber monatelang fasten können. Während der Löwe, der vielleicht viel schneller den Zebra hinterher rennen kann und eigentlich im direkten Kampf vielleicht auch so ein Krokodil überlegen wäre, der verhungert halt nach 2 Wochen, wenn er kein Wasser und kein Futter hat. Und das Krokodil, das wartet einfach, bis bessere Zeiten kommen und alle anderen Beutegreifer sind in der Zeit verhungert.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Es gibt im Urwaldhaus nochmal lebende Fossilien.
Genau, also wenn wir jetzt die Evolutionsleiter nochmal eine Sprosse hochklettern von den Reptilien, die haben sich ja aufgespalten und zum einen zu den Säugetieren und zum anderen zu den Vögeln entwickelt. Wir Menschen denken ja immer, die Säugetiere sind eigentlich so an der Spitze der Evolution, aber wenn man das jetzt wissenschaftlich betrachtet, kommen die Vögel ganz oben und eine Stufe drunter sind wir Säugetiere und zu so einem werden wir uns jetzt mal hinbegeben.
Wir gehen zu den Rüsselhündchen, richtig?
Genau, die Rüsselhündchen, die sind nämlich mit bei den urtümlichsten aller Säugetiere dabei. Ja, und ich finde, das Faszinierende ist, wenn man sich die anschaut, es ist total schwer, die irgendwo zuzuordnen. Also das hat auch der Wissenschaft lange Rätsel aufgegeben. Wo gehören die eigentlich hin? Sind es jetzt irgendwie Nagetiere? Sind es jetzt vielleicht so wie die Spitzmaus, Insektenfresser oder wie der Igel? Oder sind sie ganz was Eigenes? Und letztendlich sind sie auch ganz was Eigenes.
Ah, da sind sogar zwei jetzt zu sehen, ja. Bräunlich-schwarz mit dieser typisch langen Nase, die immer wieder in die Gegend schnüffelt, sage ich mal. Die Nase ist immer in Bewegung.
Ja, genau. Damit können die sich erstens orientieren. Sie kriegen mit, ob irgendwie ein Beutegreifer sich ihnen nähert. Und vor allem können sie damit einfach rausfinden, wo sich ihr Futter versteckt. Weil die brauchen sehr viel Fressen, die sind sehr aktiv und haben einen hohen Stoffwechsel.
Jetzt nochmal, wie lange sind die denn jetzt schon so unverändert? Also auch Millionen Jahre, Jahrtausende?
Nach dem Zeitalter der Dinosaurier, der Kreidezeit, die ging ja zu Ende durch diesen Meteoriteneinschlag. Und das Zeitalter, das dann beginnt, das nennt man das Eozän. Und es ist geprägt dadurch, dass alle ökologischen Nischen, die die Dinos eingenommen haben, plötzlich frei sind. Die Säugetiere waren ja während der Dinosaurierzeit winzig kleine, nachtaktive Insektenfresser.
Einfach, weil sie so verdrängt wurden.
Ja, genau, weil wenn die groß geworden wären, dann wären sie halt einfach aufgepresst worden von den fiesen
okay,
Dinos.
Also deswegen besser klein bleiben in der Zeit.
Die hatten jetzt im Prinzip eine ganze leere Welt vor sich. Und irgendwie durch den Meteoriteneinschlag ist ja ganz viel CO2 frei geworden und die Welt hat sich aufgeheizt. Es war im Prinzip ein großer tropischer Regenwald mit ganz viel Platz für Säugetiere. Und da haben sich aus diesen kleinen Spitzmaus-ähnlichen Lebewesen alles, was wir heute so kennen, hat sich dann entwickelt. Und ganz an der Basis von dieser Entwicklung stehen die Afroteria, nennt man das. Das sind die Säugetiere, die sich auf dem Kontinent Afrika so ein bisschen isoliert entwickelt haben. Und zu den Afroteria gehören, das finde ich eigentlich total spannend, weil man die überhaupt gar nicht zusammenbringt, die Rüsselspringer, also dazu gehören eben die Rüsselhündchen, dann die Elefanten, die Seekühe, die Klippschliefer und das Erdferkel.
Dann fehlt uns eigentlich nur noch irgendjemand von den Vögeln.
Genau, also sozusagen die oberste Stufe der Evolution, das sind die Vögel.
Eines der typischsten Geräusche in Hellabrunn und jeder weiß, wo wir sind.
Genau, die begrüßen einen am Flamingo-Eingang schon ganz herzlich, unsere Flamingos.
Zählen die jetzt auch noch zu den lebenden Fossilien?
Ich würde sagen, ja. Zum einen finde ich ja immer ganz spannend, auch wenn es mittlerweile dann doch schon allgemeines Wissen ist, die Dinosaurier sind nicht wirklich ausgestorben. Zoologisch gesehen sind Vögel Theropoden, also zweibeinige Dinosaurier wie der Velociraptor und der Tyrannosaurus Rex, die ja auch Federn hatten. Und sind einfach nur weiterentwickelt. Also die haben ihre Zähne verloren, weil Zähne gar nicht so gut sind, wenn man auch einen Muskelmagen haben kann, weil Zähne, die werden nur krank oder fallen aus. Der Muskelmagen, der ist universell einsetzbar. Sie haben die Federn von der Wärmeisolierung weiterentwickelt und konnten sie zum Flug nehmen. Und was gibt's denn Besseres als fliegen? Und haben es damit geschafft, einfach bis heute die artenreichste Wirbeltiergruppe zu werden. Man könnte eigentlich auch sagen, so von der Ausnutzung der Lebensräume, da sie ja bis in die Antarktis vorkommen, wo sonst nichts lebt, noch nicht mal ein Insekt und eine Spinne, ist es vielleicht auch die erfolgreichste Tiergruppe, die es gibt.
Also so der Flamingo als perfektionierter T-Rex, habe ich jetzt auch noch nicht so richtig drüber nachgedacht, muss ich zugeben.
Ja, wenn man es sich so anschaut, sie sehen jetzt nicht ganz so elegant und aus wie Überlebenskünstler, aber sind sie. Also wenn man sich das von der Schiene her anschaut, was so ein Flamingo alles aushalten kann, finde ich das dann doch wieder erstaunlich. die leben ja nicht irgendwo, sondern die können ja in so Salzseen, mitten in diesen Soderseen überleben. Da ist das Wasser eine ätzende Lauge mit einem pH-Wert von über 10, wo sich bei uns die Haut auflösen würde. Es gibt kein Quäntchen Schatten. Den ganzen Tag brennt von oben die Sonne und die müssen sich von irgendwelchen Salzkrebschen ernähren und können trotzdem überleben. Also die können auch das Salz aus dem Wasser rausfiltern von ihrem Stoffwechsel. Die meisten Flamingos leben hier sogar noch im Hochland, also in den Anden auf über 5000 Meter. Die können massive Kälte aushalten, Hitze, Salz, Sonneneinstrahlung, Futtermangel. Bedingungen, unter denen könnten wir keinen Tag überleben.
Okay, also ich merke immer mehr, es war am Anfang, ich habe schon einen perfekten Bauplan von der Evolution mitgekriegt, aber hinten raus merkt man immer mehr, es geht schon auch um was auszuhalten, was nicht so angenehm ist, um viel Genügsamkeit.
Überlebenskünstler sind nicht immer die stärksten, sondern es sind die, die die meisten Nachkommen auf die Welt bringen und deren Nachkommen am längsten überleben können.
Also vielen, vielen Dank für diesen wirklich wilden Ritt durch die Evolutionsgeschichte. Man sieht, wenn man auch im Tierpark hier durchschaut, man kann da einfach super viel erkennen. Vom Lungenfisch, der uns so ähnlich ist, übers Krokodil bis eben zu den Flamingos. Das war's von mir ist ein Tier für diesmal. Vielen Dank, Erik.
Ja, vielen Dank dir.
Wer noch mehr hören will, wir haben ja so viele Mir ist ein Tier-Folgen für euch im Angebot. Ich empfehle euch heute aber mal eine ganz bestimmte. Wir fiebern ja alle der Eröffnung der Dschungelwelt entgegen. Ein bisschen dauert's noch und deswegen ein Hörtipp dazu. Der Tierpark Hellabrunn unterstützt als einer der Kernpartner ja das Artenschutzprojekt Chikkananga in Indonesien und Erik Diener, den ihr ja gerade auch schon gehört habt, der war vor Ort bei diesem Naturschutzzentrum Chikkananga und hat nach seiner Reise uns ausführlich im Podcast erzählt, wie es dort aussieht, wie die Zusammenarbeit zwischen einem Zoo und einem Artenschutzprojekt genau aussieht und abläuft. Ich habe super viel gelernt, was ich mir davor wirklich auch nicht oder irgendwie anders vorgestellt habe. Also sehr empfehlenswert, da reinzuhören. Folge 135 war das von unserem Mir ist ein Tier Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Trautz. Toll, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt. Und ich sage wie immer, bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir ist ein Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.